Und vielleicht soll man den Mythos einmal wirklich ausbuchstabieren. Der Mythos wäre, Schüler und Schülerinnen lernen besser, wenn ihnen Informationen entsprechend ihres Lerntyps vermittelt werden, eben zum Beispiel visuell, auditiv, kinästhetisch.
Hallo, ich freue mich heute endlich eine Folge zu dem Klassiker der Bildungsmythen zu machen, und zwar zum sogenannten Lernstil-Bildungsmythen. Lernstile nennt man auch Lerntypen. Ich bin mir sicher, dass viele von denen, die jetzt zuhören, schon mal davon gehört haben, die Vorstellung, dass man besser lernen würde, wenn man entsprechend von seinem Lernstil unterrichtet wird oder wenn man entsprechend seines Lernstils lernt. Und so Lernstile könnten zum Beispiel visuell, auditiv oder haptisch sein. Ich habe das so in meiner Schulzeit auch vermittelt bekommen und ich habe das auch geglaubt, musste dann aber während meines Studiums feststellen, dass es sich um Bullshit handelt. Weil es eben so ein Klassiker ist und weil mir das Thema Lernziele wichtig ist, habe ich für heute einen Experten eingeladen, Georg Krammer. Er hat bereits zu Neuromythen publiziert. Lernziele sind nämlich ein Neuromythos. Hallo erstmal.
Hallo Jana, vielen Dank für die liebe Einladung.
Bevor ich dir die ersten Fragen stelle und dich vorstelle, ich würde dich gleich mal kurz vorstellen, möchte ich erstmal noch sagen, dass wir noch eine zweite Interviewerin dabei haben. Das ist die Madeleine Müller, meine Besserwissen-Kollegin. Hallo Madeleine.
Hallo.
Georg, du bist Hochschulprofessor für empirische Bildungsforschung und angewandte Psychometrie an der Pädagogischen Hochschule in Steiermark. Das ist richtig, oder?
Genau, vollkommen richtig. In der Steiermark, im schönen Graz.
Super. Ich kann mit dir connecten, weil ich habe gelesen, dass du auch Psychologie studiert hast und dann in der Psychologie promoviert hast 2017. Und dort hast du dich beschäftigt mit der Verwendung von Persönlichkeitstests bei der Auswahl von Studierenden für ein Lernstudium. Und was ich interessant fand, dass du da auch geguckt hast, wie Lernstudierende schummeln bei Persönlichkeitstests.
Ja, grundlegend vollkommen richtig. Ja, das war mein Weg in die Bildungsforschung. Ich kam immer ursprünglich rein aus der Psychologie. Wenn man mir vor 15 Jahren gesagt hätte, dass ich in der Bildungsforschung sein wäre, ja, hätte ich sehr verwundert reingeschaut. Und mich brachte die Diagnostik und die Methodik eigentlich in die Bildungsforschung über die Zulassungsverfahren, die wir in Österreich für die Lernstudien haben.
Du kannst ja jetzt auch in der Bildungsforschung deine methodischen Kenntnisse, die du in der Psychologie gelernt hast, super einbringen und tust das auch, wie ich das rausgelesen habe.
Vollkommen richtig. Also mittlerweile bin ich auch habilitiert in Bildungsforschung. Also ich habe mich dann auch systematisch von der Psychologie etwas wegbewegt, mehr in die Bildungsforschung, und bemühe mich, beides etwas zu bespielen, ja.
Du bist dieses Jahr habilitiert worden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen lieben Dank.
Gut, ich habe gesehen, dass du dich in deiner Forschung für viele Themen interessierst. Zum einen für psychometrische Themen, für die das nicht kennen, den Begriff. Psychometrie beschäftigt sich damit, wie man Merkmale von Menschen messen kann. Du interessierst dich für Open Science, wie ich eben schon gesagt habe, für das Schummeln von BewerberInnen bei Persönlichkeitstests. Du hast auch jetzt zu digitaler Lehre während der Corona-Pandemie publiziert und zu Neuromythen. Und die Publikationen von dir zu Neuromythen, das sind die, über die ich auf dich gestoßen bin. Du hast auch schon Vorträge zu Neuromythen gehalten und hast halt in dieser Forschung Lernstudierende eben auch zu dem Lernstil-Mythos befragt. Und deswegen dachte ich, wärst du heute bestimmt ein super interessanter Gast, um mit uns über den Lernstil-Mythos zu sprechen. Also nochmal, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Meine erste Frage zum Einstieg ist, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal vom Lernstil-Mythos gehört hast oder wie du dem begegnet bist?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Das war erst in meiner Tätigkeit nachher im Lehramt. Also ich bin ja auch Lehrerbildner, also lehre ja genauso in unseren Lehramtsstudien hier in Graz. Und es war im Zuge von Lehrveranstaltungen, wo ich ja sehr viele Lehrveranstaltungen zur empirischen Bildungsforschung habe, wo das Thema dann auch einmal aufkam. Und wirklich näher und mehr ist es dann auch über meine geschätzten Kollegen Vogel und Grabner geworden, die wirklich zu die neurowissenschaftlich auch forschen und auch mit Lernen und Lernen verbunden sind. Und da stießen wir dann gemeinsam mal auf Neuromythen generell und dann spezifisch auch dort auf die Lerntypen. Und dann hat sich das eigentlich intensiviert von dort weg.
Gut, also hast du den Lernstil-Mythos direkt als Forscher kennengelernt und warst kein Believer vorher?
Richtig. Ich kenne ihn seit Beginn als Neuromythos, ja.
Sehr vorbildlich.
Ja, ich habe auch irgendwie drüber nachgedacht, wie das bei mir war. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in der Schule damals ein Unterrichtsfach hatten, so ich glaube so 5. Klasse, so vom Wechsel von der Grundschule ins Gymnasium. Wir hatten so ein Fach, das hieß Lernen, Lernen. Und wir mussten definitiv einen Lerntypentest machen. Also wir haben so verschiedene Methoden uns irgendwie angeguckt, wie man Lernen ja gut machen kann. Und dabei war eben auch dieser Test dann dabei. Das ist mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben.
Ich habe das auch gemacht. Grüße gehen raus an meinen Englischlehrer in der 8. Klasse.
Über diese Lerntypentests, das würde ich nachher auch im Laufe von heute gerne einmal kurz thematisieren, aber dazu später mehr.
Super, klingt spannend. ja, wir hatten uns auch gefragt, ob Sie vielleicht eine Einschätzung darüber haben, wie viele Menschen denn überhaupt an den Mythos glauben. Also vor allem vielleicht in Anbetracht auch, also ich habe es jetzt irgendwie aus meiner eigenen schulischen Laufbahn schon mitgenommen und wir stehen jetzt in unserem Seminar auch viel von Lehramtsstudierenden, Sie ja auch in Ihrer Lehre. Haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte?
Also ich würde Ihnen zum Beispiel dir spezifisch für Lehrer und Lehrerinnen sagen, das hätte ich nämlich sogar extra mitgebracht für heute. Es gibt nämlich relativ viele Studien von vielen verschiedenen Ländern, die das schon einmal unter In-Service- und Pre-Service-Teachers erhoben haben, also welche, die schon fertig sind und im Beruf stehen oder die noch in der Ausbildung stehen oder schon in der Praxis sind. Ich würde jetzt kurz einmal, so wie ich es vorbereitet habe, Ihnen erzählen. Es sind in Argentinien 86%, in Australien 97%, auf der Karibik 97%, 95% in Chile, 97% in China, 3 bis 95% in Deutschland, 96% in Griechenland, 99% in Marokko, 96% in den Niederlanden, 91% in Peru, 91% in Spanien, 87% in der Schweiz, 97% in der Türkei, 93% in Großbritannien und 88% in USA und Kanada. Also überall verbreitet und richtig viel und ist von den verschiedensten Mythen, die es gibt, auch eigentlich immer der erste und wenn das nicht auf den ersten Platz schafft, auf den zweiten.
Ja,
Also
also
das sind sehr
super
konsistenten
kulturunabhängig.
Ergebnisse von der Bildungsforschung. Bei allen Dingen, wo wir uns manchmal nicht einig sind und noch nicht wissen, was wirklich situationsabhängig, kontextabhängig ist oder nicht, der Glaube an diesen Lernstil, Lerntypen-Mythos ist, traue ich mich sagen, international überall drinnen und in allen Bildungssystemen verankert.
Was würdest du denn sagen, woran das liegt? Also, warum glauben da so viele dran? Also erstmal kann das einen ja beruhigen, wenn man weiß, man steht nicht alleine da. Ich bin nicht die einzige Doofe, die an die Lernziele geglaubt hat.
Das ist vollkommen richtig. Ich thematisiere das normalerweise auch sehr gerne mit meinen Studierenden, wenn es darum geht, wofür braucht man eigentlich empirische Bildungsforschung im Lehramt, weil wir ja doch Lehrer, Lehrerin und nicht Bildungsforscher, Forscherin. Es ist immer beruhigend auch für die Studierenden, wenn man einmal so eine Erhebung macht und feststellt, na, man ist nicht alleine, es glauben alle gleich dran. In meiner persönlichen Erfahrung ist es nämlich vom Beginn des Studiums bis in den Beruf rein so stark vertreten. Woran das liegt? Also, ich glaube, es ist einer der Lerntypen, der sich sehr gut hält, weil in der Praxis eigentlich was ganz anderes darunter verstanden wird und es dann fälschlicherweise auf Lerntypen umgemünzt wird. Das ist aber mein Glaube, dazu läuft gerade eine Studie, da kann ich jetzt nur sagen, was ich mir denke, was rauskommen wird. Und grundsätzlich ist es so tief im System drinnen, dass wir ja auch das Problem haben, dass wenn man in der Ausbildung lernt, dass es nicht so ist, was hier, also was jetzt auch schon angesprochen wurde, dass man nachher hinausgeht in die Schule, dort dann wieder auf Kollegen und Kolleginnen trifft, die einem natürlich auch Tipps für den Unterricht geben, in die Schule einführen etc. und man dort wieder eins zu eins mit ihm konfrontiert wird. Und das passiert ja schon in praktischen Phasen während des Studiums, wo man dann in der Schule wieder damit konfrontiert wird und natürlich nach dem Berufseinstieg auch. Und es ist dann natürlich sehr verlockend, das theoretisch gelernte bildungswissenschaftliche Wissen des Studiums zu verwerfen zugunsten von dem, was einem in der Praxis gesagt wird. Und ich glaube, dass das ein ganz starker Erhaltmechanismus einfach von diesem Mythos ist.
Ja, und das, was in der Praxis gesagt wird, und also in dem Fall ja, auditive Schülerinnen lernen besser, wenn sie auditiv lernen, ist dann vielleicht auch erstmal einfacher und nicht so kompliziert wie das, was man im Studium lernt. Und deswegen ist es auch so attraktiv, das zu glauben.
Ja. Und vielleicht soll man den Mythos einmal wirklich ausbuchstabieren. Der Mythos wäre, Schüler und Schülerinnen lernen besser, wenn ihnen Informationen entsprechend ihres Lerntyps vermittelt werden, eben zum Beispiel visuell, auditiv, kinästhetisch. Und eine Möglichkeit wäre dann genau, man hat einen auditiven Schüler, Schülerin und er und sie sollte dann besser lernen, wenn es auditiv aufbereitet wird. Das ist die Grundannahme von diesem Mythos, genau.
Danke, das ist sehr gut nochmal zusammengefasst. Können wir vielleicht mal darüber reden, Georg, was denn aus wissenschaftlicher Sicht dagegen spricht? Also wir haben jetzt schon gesagt, ne, dass das Mythos ist, aber woran kann man das festmachen?
Das ist grundlegend eine ganz wichtige Frage. Wenn die Grenze verschwimmt zwischen was ist Mythos und was ist nicht Mythos, dann ist es natürlich bedenklich und auch sehr unsicher. Grundlegend, es gibt einfach keine Evidenz dafür, die genau das untermauert. Also dass man jetzt sagt, wir haben genug Studien, die uns konsistent zeigen, Schüler, die auditive Lerntypen sind und auditiv etwas bekommen, lernen wirklich besser, gibt es einfach nicht. Es gibt sehr wohl Präferenzen. Der eine lernt vielleicht lieber so, der nächste lernt vielleicht lieber anders. Aber es gibt keinen Grund dafür und auch keine Evidenz dafür, dass das dann tatsächlich zu einer besseren Lernleistung führt. Es ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel für eine sehr, sagen wir mal, schwache Theorie. Weil immer grundlegend Lerntypen sagen ja etwas sehr Gravierendes aus. Ich gehe eigentlich rein und sage, es gibt stabile interindividuelle Unterschiede zwischen Lernenden. Und wenn es sowas wirklich gibt, dann müssen wir es natürlich berücksichtigen, weil damit können wir Unterricht besser machen, damit können wir besser individualisieren, damit können wir das besser zuschneiden auf unsere Schüler und Schülerinnen und generell auf alle Lernenden eigentlich. Allerdings, wenn ich jetzt reingehe und sage, es gibt stabile Unterschiede zwischen Lernen, interindividuelle Unterschiede, dann muss ich in der Theorie ja einmal erklären können, wo die eigentlich herkommen, wie die entstehen. Sind die angeboren, sind die gelernt, sind die sozialisiert, kann ich die verändern? Und wenn man so ein bisschen in die Theorien einmal reingeht, ist das etwas, was die Lerntypentheorie sehr schuldig bleibt. Weil die Lerntypentheorie, sehr banal zusammengefasst, einfach sagt, es gibt Lerntypen. Aber nicht ergründet, warum es die gibt, wie es die gibt, ob man sie verändern kann, ob sie es im Alter verändert etc. Also es ist grundlegend einmal eine sehr schwache Theorie, weil einfach die Untermauerung fehlt, warum es das überhaupt geben soll. Und wenn man dann eben kurz die Tests aufgreift, die du, liebe Madeleine, jetzt eh schon angesprochen hast, und ich glaube, die ihr beide schon selbst durchgemacht habt in euren Lernbiografien, wenn ich jetzt so einen Test hernehme, es kann bei einem Test, der mich einem Lerntyp oder einer Mischform zuordnet, es kann ja gar nicht rauskommen, ich bin kein Lerntyp. Das heißt, allein dadurch, dass ich nachher einen Test auf dieser Theorie entwickle und den Test vorgebe, forciere ich ja eigentlich, dass es im Hintergrund wieder so ausschaut, es wird stimmen, weil dann kommt bei dem Test zum Beispiel raus, ich bin auditiv. Und dann denken sie, ja passt, dann gibt es ja diesen auditiven Lerntyp. Aber was anderes kann ja gar nicht rauskommen. Es kann vielleicht noch rauskommen, dass man Mischform ist zwischen verschiedenen Typen, aber es kann nicht beim Test rauskommen, dass man kein Lerntyp ist und dass es Lerntypen nicht gibt. Das heißt, solche Mechanismen forcieren dann eigentlich, dass diese nicht unter der Mauer der Theorie dann aber so ausschaut, das wird sie Ergebnisse produzieren. Das ist da auch nochmal, was wissenschaftlich dagegen spricht. Und es gibt auch ganz andere interindividuelle Unterschiede, die sehr wohl Sachen auch für besser erklären. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Lerntypen jetzt nicht nur auf visuell, auditiv, kinästhetisch, obwohl das eigentlich die hauptsächliche Verwendung ist. Es gibt ja auch zum Beispiel zwischen verbalen und visio-spatial Sachen etc. Also andere Differenzierungen auch, die weniger häufig verwendet werden. Und viele von denen sind extrem nah an ganz, ich sage mal, normalen psychologischen Konstrukten, wo ich, wenn ich Unterschiede im Arbeitsgedächtnis zum Beispiel hernehme und mir die anschaue, die Unterschiede zwischen den Lernenden eigentlich viel besser und viel fundierter erklären kann und nicht ein neues Konstrukt erfinden muss. Das kommt dann auch nochmal dazu. Ja, aber lange Antwort auf eine kurze Frage. Es gibt einfach keine konsistente Evidenz, die zeigt, dass wirklich besser gelernt wird.
Es klingt auf jeden Fall ganz spannend, das auch nochmal von hinten aufzurollen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit dem Test, also ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, bei mir kam, glaube ich, auch immer raus, dass ich eine Mischform bin, aber ich konnte mich da nie so richtig identifizieren und dann eben erst durch die Beschäftigung mit den Mythen und dann auch mit der Zusammenarbeit mit Jana ist mir der Mythos dann so auf die Füße gefallen. Und jetzt haben wir gerade auch schon viel über die wissenschaftliche Sicht gesprochen und ich habe mich auch gefragt, wie hat man eigentlich Forschung dazu durchgeführt? Also ich weiß nicht, ob Sie da jetzt ad hoc eine Antwort dazu haben. Also wie ist man überhaupt darauf gekommen, dass die Einteilung in die Lernstile nicht wirklich sinnhaft ist? Gab es da irgendwelche Experimente, dass man irgendwie weiß nicht, verschiedenen Personen, die in Lernstile zugeteilt hat und dann geguckt hat, was der Output dann ist, oder?
Genau, das ist genau die Grundidee davon. Weil um diese Aussage zu überprüfen, Lernende lernen besser, wenn Informationen entsprechend aufbereitet werden, brauche ich Lernende, brauche verschiedene Lernende, die dieser Typologie entsprechen würden und schaue mir dann an, ob sie wirklich so besser lernen. Das ist genau das Setting von solchen Überprüfungen.
Dann nochmal zusammengefasst, es kann schon sein, weil du hast ja gesagt, sowas wie Präferenzen gibt es schon, dass Menschen über sich sagen, naja, ich lerne schon lieber, wenn ich etwas höre, als wenn ich etwas lese. Aber das bedeutet nicht, dass die Person dann besser lernt, wenn sie dann etwas hört.
Genau.
Und vor allem bedeutet es nicht, dass das bei allen Fächern und in allen Lernsituationen gilt. Weil das wird ja dabei auch total ignoriert bei dem Lernstil-Mythos, wie unterschiedlich Lernsituationen und Lerninhalte auch sein können.
Das ist sehr richtig. Also es hängt natürlich auch, wir sagen jetzt hier immer relativ leger, man lernt, aber natürlich, was man lernt, macht auch nochmal einen großen Unterschied. Da wüsstet ihr jetzt gar nicht auswendig, ob Studien gibt, die sich ja bewusst differenziert haben darin, was grundsätzlich gelernt wird. Aber es ist, wie du gesagt hast, ja, es ist zu pauschal, es wird einfach auch über einen Kamm geschoren. Und was ja dann noch einmal dazu kommt, ist, wenn wir jetzt uns wirklich anschauen, was wir über Lehren und Lernen tatsächlich wissen, entspricht, ich bin auditativ und mache nur mehr auditative Sachen, ist eigentlich komplett kontra-Evidenz basiert, weil was wir von Forschung wissen, ist, am besten lernen wir multimodal, weil nicht nur ein Sinneskanal angesprochen wird, nicht nur eine Sache gemacht wird. Multimodales Lernen ist etwas, was wirklich mehr Lernerfolg erzielt. Und streng genommen, wenn wir Lerntypen umsetzen würden, würden wir absichtlich nicht multimodales Lernen fördern. Und hier ist dann auch nochmal ein Bruch zur eigentlichen Evidenz, weil von der Evidenz wissen wir, genau, dieses Unimodal ist nicht sinnvoll.
Was wäre ein Beispiel, wenn ich einer Präsentation zuhöre, die noch mit Bildern untermalt ist?
Ja, also grundsätzlich ist es ja weiter Definition. Multimodal ist einfach alles, was mehrere Sinneskanäle anspricht. Das kann hingehen bis hin zu, dass sie das Gleiche einfach verschieden aufbereitet haben oder in einem Moment mehrere Sachen haben. Also da fällt eigentlich alles rein, was nicht nur eine Modalität der Sinne anspricht, ja.
Da bin ich gleich schon bei der nächsten Frage. Du hast 2020, eine Publikation geschrieben über den Zusammenhang davon, ob Lernstudierende an den Mythos glauben und wie gut sie im Studium sind, beziehungsweise wie gut sie unterrichten. Magst du mal erzählen, was du zu diesen Konsequenzen dieses Mythos gefunden hast?
Sehr gerne. Wenn ich zu weit ausufere, bitte, Liviana, darfst du mich gerne ins Wort fallen und mich gerne zurückhalten. Grundsätzlich bei diesen Mythen, und da muss ich kurz ausholen, weil es ja nicht nur diesen Lerntypus als Mythos gibt, es gibt ja eigentlich sehr viele Neuromythen. Was mir vor eben dieser Studie sehr stark in der Literatur aufgefallen ist, ist, dass natürlich alle Lernmythen, alle Neuromythen sehr stark verteufelt werden. Und es ist ja vollkommen richtig, Unterricht soll evidenzbasiert sein, Lehrerbildung soll evidenzbasiert sein und zum Beispiel an Lerntypen zu glauben, ist einfach konträr dieser Evidenz bisher. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gleichzeitig gibt es auch andere Mythen, wo man sagt, ja, also wo ich jetzt einmal sage, aus meiner Perspektive, es ist komplett egal für die Lehrkraft, ob sie an diesen Mythos glaubt oder nicht. Sie wird weder besser noch schlechter noch anders unterrichten. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Das ist ja etwas, was eigentlich recht weit verbreitet ist, was man in allen möglichen Filmen immer wieder gespiegelt kriegt, dass jemand sein Potenzial entfaltet, weil er plötzlich mehr Prozent seines Gehirns verwendet. Ist auch Blödsinn. Ist auch etwas, was von irgendwo von ganz lange herkommt und natürlich nicht stimmt, ist aber meiner Meinung nach etwas, was unmöglich ist, im Unterricht umzusetzen. Weil egal, ob ich dann glaube, dass meine Schülerin 10% des Gehirns verwendet oder 20%, ich werde nicht meinen Unterricht anders planen, ich werde meine Klasse anders führen, ich werde nicht meine Schularbeiten und meine Tests anders gestalten. Und diese praktische Komponente von was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich für den schulischen Alltag, ist etwas, was in der wissenschaftlichen Literatur bei Lerntypen meiner Meinung nach sehr oft sehr einfach gesehen wird. Weil es gibt dann halt die Argumente, dass es natürlich Ressourcen verschwendet und dass es nicht evidenzbasiert ist, wenn man solche Dinge glaubt. Und das mag alles vollkommen stimmen und richtig sein. Gleichzeitig gibt es aber einfach Dinge, die schädlicher für Schule und für Lernende sind als andere Dinge. Und die Motivation von dieser 2020-Studie, eben die wir in Mind, Brain and Education nachher publiziert haben, war genau sich einmal anzuschauen, wenn man da bewusst verschiedene Mythen hernimmt, nämlich welche, wo man sagt, die können wirklich Unterricht beeinflussen, wie Lerntypen, die können Unterricht nicht beeinflussen, wie diese 10% des Gehirns, und andere, die sehr wohl auch einen negativen Effekt auf Unterricht haben können. Wenn man sich die einmal anschaut, findet man eigentlich Unterschiede in Abhängigkeit, ob ich an diese glaube oder nicht und wie ich studiere. Es wäre natürlich noch spannender, im nächsten Schritt dann sich anzuschauen, wie diese Personen wirklich unterrichten und in vielen Jahren dann auch ihre Schüler, was sie gelernt haben. Aber den Schritt haben wir uns, das war der erste Schritt war anzuschauen, wie komme ich eigentlich durch mein Lernstudium? Und wir haben uns dann dort angeschaut, ob eben an diese Mythen glauben etwas damit zu tun hat, wie man wirklich in 3 Jahren seinen Bachelor of Education abschließt, also eigentlich die gesamten Studienleistungen, und dann auch einmal dezidiert auch angeschaut die Benotungen in Praxisphasen. Da kurz zum österreichischen Kontext, wo die Studie stattfand. Die Studie fand statt in einem Kontext, wo die Studierenden ab dem ersten Studienjahr auch schon in der Praxis waren und in jedem Studienjahr Praktika verankert haben. Und es ist natürlich dann auch interessant, das jetzt zu schauen, wie geht es ihnen dort, wie werden sie auch dort benotet. Und grundlegend haben wir in der Studie ehrlich gesagt gefunden, dass ja, das ist die Typ, die verschiedenen Mythen sind sehr weit verbreitet, aber es macht nicht viel Unterschied dafür, wie gut oder wie schlecht man im Lehramt ist und dann auch in der Praxis des Lehramts beurteilt wird. Sprich, auch wenn man an die Mythen glaubt, studiert man nicht schlechter, und wenn man nicht an die Mythen glaubt, studiert man nicht besser. Was auch interessant war, ist eigentlich ein Nullergebnis war, Nullergebnisse zu publizieren, ja, generell nicht. Also nicht die Norm ist, genau. Aber ja, das ist das, so der Motivation, der Kontext dieser Studie. Und gerade bei Lerntypen ist ja auch nochmal drinnen, meiner Meinung nach, und das möchte ich da mal ganz explizit sagen, ja, der Lerntypenmythos gehört aufgelöst, weil natürlich es spricht gegen Evidenzbasierung. Aber mich stört das eigentlich aus einem ganz anderen Grund, nämlich mich stört, dass Lehrkräfte an Lerntypen glauben, weil sie sich eigentlich ihren eigenen Berufsstand und ihre eigene Expertise damit eigentlich herabsetzen. Weil, wenn man jetzt mal wirklich in die Klasse geht, also nehmen wir mal kurz her, was der Lerntyp sagt. Der Lerntyp sagt, ich habe einen Lernenden, der zum Beispiel autoritativ ist. Ich kenne keine Lehrkraft, die hergehen würde und in der ersten Klasse Lerntypentests macht, dann sagt, der kleine Klaus zum Beispiel als Hausnummer ist auditativer Lerntyp. Der kleine Klaus bekommt, bis er zum großen Klaus wird, nur mehr auditative Sachen. Das wird doch keine Lehrkraft in der tatsächlichen Schule jemals machen.
Also ich habe von Schulen gelesen in den USA, wo SchülerInnen T-Shirts bekommen mit VA oder K drauf, entsprechend des Lerntyps.
Das widerspricht jetzt leider sehr meiner Hoffnung, dass das nicht gemacht wird. Das ist dann sogar noch stigmatisierend dazu. Gut, bleiben wir kurz im europäischen Kontext, weil ich mich besser auskenne. Wenn man normal mit den Lehrkräften redet oder schaut, wie Unterricht aufgebaut ist, und da gibt's auch eine Studie einmal von 2014, die sich das angeschaut hat, und Anna bei ihr später, die sich ein Higher Education angeschaut hat. Grundsätzlich, Lehrkräfte machen dann zum Beispiel Stationenbetrieb oder bereiten Material generell auf verschiedenen Kanälen vor. Und geben das den Schülern und Schülerinnen und lassen sie es aussuchen. Also so kenne ich es sehr häufig. Und im Endeffekt, was die Lehrkräfte eigentlich damit machen, ist, sie individualisieren und sie verwenden Methodenvielfalt. Was ja beides Dinge sind, die gut sind, die richtig sind, die wichtig sind. Das heißt, sie machen eigentlich guten Unterricht damit. Und dann drehen sie sich aber um und sagen, ja, wir haben heute Lerntypen umgesetzt. Und das ist das, was mir so ein bisschen das Herz bricht. Weil das ist auch ein Theorie-Praxis-Bruch, weil dann hat man auf der einen Seite jetzt Lehrkräfte, die guten, evidenzbasierten Unterricht eigentlich gestalten, aber wenn man sie bittet zu verbalisieren, was dabei die Evidenz ist, ist einfach mit etwas argumentieren, was, ja, du hast es ganz am Anfang ganz nett gesagt, dass man das Wort akkurat zu verwenden, was einfach Bullshit ist. Und da tut mir als empirischer Bildungsforscher und Lehrerbildner das ein bisschen weh, weil man könnte im eigenen Professionsverständnis und in der eigenen Professionalisierung so viel mehr als Experte und als Expertin für Lernen und Lernen auftreten, wenn man guten Unterricht macht und das auch korrekt benennen kann, warum es gut ist. Und meine Sorge oder Befürchtung ist einfach auch, dass das dem Berufsstand natürlich als Generelles nicht gut tut, wenn man in diesem Professionsverständnis von sich selbst dann eher was Gutes macht, aber es nicht schafft, es mit, also in dem Fall sogar mit etwas Schlechtem zu begründen, wo man sich nachher denkt, ja, das stimmt ja gar nicht, was die Lehrkraft da erzählt. Ja, das ist für mich da, um jetzt kurz von der Rolle des Forschers ein bisschen mehr in die Rolle des Lehrerbildners rüber zu schwappen, etwas, was mir da ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass unsere Lehrkräfte sich auch wirklich verstehen als die Experten und Expertinnen für Lernen und Lernen. Weil wenn sie nicht sind und nicht können und sich so verstehen, wer dann? Und gerade in einer Zeit, wo man sie ja doch als Lehrkraft und als Lehramtsstudent des Öfteren einmal blöde Bemerkungen anhören muss dafür, dass man überhaupt Lehrer wird oder Lehrer ist. Gerade in so einer Zeit, finde ich, ist es noch so viel wichtiger, dass man die eigene Profession auch vertritt. Und das kann ich nur, wenn ich auch weiß, wovon ich spreche. Und deswegen tut mir dieser Bruch dann immer so ein bisschen weh zwischen Lehrkräften, die guten Unterricht machen, individualisieren, Methodenvielfalt und dann sagen, ja, ich mache ja Lerntypen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, ich höre jetzt mal kurz auf zum Reden und gebe euch beinahe mal wieder das Wort, aber das ist mir einfach ein Punkt, der mir emotional einfach wichtig ist.
Ja, also zusammenfassend ging es dann jetzt auch darum, dass ja die Lehrkräfte ja eigentlich schon den Anreiz haben, irgendwie einen adaptiven und differenzierten Unterricht damit durchzuführen, was ja prinzipiell erstmal ein sehr löbliches Ziel ist und definitiv auch für ihre Expertise spricht, aber sie ist halt einfach vor dem Hintergrund ihres ja, Professionswissens halt nicht so gut begründen können, beziehungsweise einfach mit falschen Theorien dann zu einer Begründung verleitet werden. Und da ist, jedenfalls ist das ja auch der Sinn unseres Podcastes, sehen wir uns ja auch ein bisschen vielleicht in der Aufgabe, aus der Rolle der Wissenschaft so hinauszutreten. Also klar, die Lehramtsstudierenden haben die Möglichkeit, im Rahmen ihres Lehramtsstudiums ja Wissen sich anzueignen, Theorien anzueignen, die evidenzbasiert sind. Aber dann müssen wir irgendwie als WissenschaftlerInnen, denke ich mir jedenfalls, noch so ein bisschen den Link kriegen und eben auch an die Lehrkräfte denken, die schon in der Praxis sind und, wie es vorhin ja auch schon angeklungen ist, einfach viel Kommunikation untereinander haben und viel vielleicht auch von ihrem Studiumwissen wieder überdenken und eher Richtung Wissenschaftskommunikation denken. Um genau diese evidenzbasierte Praxis, die du ja jetzt auch gerade irgendwie angesprochen und gefordert hast, Georg, so ein bisschen zu stärken. Also ich glaube, das möchte ich einfach gerade noch mal so ein bisschen hervorheben, um irgendwie unsere Expertise als Lehrkraft zu promoten, einfach weiter so ein lebenslanges Lernen und ja ein reflexives Umgehen mit Theorien und Methoden, die man im Unterricht einsetzt, einfach noch mal zu bestärken.
Was ich auch schön finde an dem, was du gerade ausgeführt hast, Georg, ist, dass die Message an unsere ZuhörerInnen ist, vor allem die im Unterricht stehen, nur weil ihr an den Lernstil-Mythos glaubt, seid ihr keine schlechten LehrerInnen. Es wird trotzdem guter Unterricht gemacht. Aber vielleicht ist es wichtig, auch nochmal darüber nachzudenken, wie der Unterricht richtig begründet wird, ne? Und nicht auf falsche Theorien zurückzugreifen, die einen irgendwie unprofessionell oder schlecht informiert rüberkommen lassen können. Ja, Madeleine, hast du noch eine abschließende Frage an Georg?
Ja, wir sind ja auch immer auf der Suche nach weiteren spannenden Podcast-Themen, die wir hoffentlich auch an nicht nur angehende Lehrkräfte, sondern auch, die auch Lehrkräften in der Praxis einfach vielleicht was bringen. Hast du Vorschläge für weitere Neuromythen, mit denen wir uns beschäftigen könnten? Du hattest ja jetzt vorhin auch schon erwähnt, dass es weitaus, sage ich mal, schädlichere Bildungsmythen gibt als jetzt den Lernstil-Mythos, der uns ja eher dazu anregt, vielleicht ein bisschen differenzierter zu denken. Genau.
Mhm. Welche Anregung spannende hast Frage. Du für uns? Ja, hätte ich durchaus, nämlich ehrlich gesagt, die Neuromythen, wo meiner Meinung nach wirklich Schaden in der Schule entstehen kann. Nämlich das sind jene, die den Lernenden Bildbarkeit absprechen. Einer davon wäre zum Beispiel, in der Kindheit gibt es kritische Phasen, auf denen bestimmte Dinge nicht mehr gelernt werden können. Das ist auch einer, der normal so 50% dem 50% zugestimmt wird. Das ist einer, den ich es wert finde, wirklich aufzulösen, weil er wirklich hergeht und sagt, wenn man das nicht gelernt hat, kann man das nicht mehr lernen. Und wenn ich Lehrkräfte habe, die an sowas glauben, wenn nicht mal die Lehrkräfte, wenn die Bildbarkeit der Schüler und Schülerinnen glauben, dann haben wir eher ein größeres, anderes systemisches Problem. Also den finde ich, der gehört noch adressiert. Und wenn es anders sein sollte, auch ein bisschen politischer, interessanter ist für gerade die heutige Zeit, ist, es gibt ja auch einen spezifischen für Sprachlernen. Nämlich Kinder müssen ihre Muttersprache erwerben, bevor sie weitere Sprachen lernen. Ist das nicht der Fall, wird keine der Sprachen vollständig erworben. Eine Debatte, die ja zum Beispiel jetzt in Österreich dann auch immer wieder mitschwingt mit Deutschförderklassen etc. Also dieser Neuromythos ist auch einer, der mir da mehr ein Dorn im Auge ist, was eigentlich wieder hergeht und der Lernenden Bildbarkeit abspricht. Und der zweite ist es politisch auch interessant in der jetzigen Zeit, aber es gehören beide grundlegend ja, raus aus dem Bildungssystem.
Das ist super, dass du die beiden aufgreifst. Zu dem ersten Thema haben wir nämlich schon eine Podcast-Folge. Ich glaube, die heißt, der richtige Zeitpunkt, eine Sprache zu lernen, ist jetzt. Der beschäftigt sich genau damit, gibt es irgendwie so ein kritisches Alter. Und kleiner Spoiler zu dem Thema Herkunftssprache und Bilingualität, machen wir auch noch eine Folge und decken den Mythos auf.
Ah, ja, danke, perfekt. Georg. Dann freue ich mich, wenn ich diese dann hören darf.
Alles klar, dann danke, dass du da warst und den Lernziel-Mythos mit uns aufgedeckt hast.
Ja, bitte gern, wie gesagt, danke für die Einladung. Und ja, Wissenschaftskommunikation ist da wichtig und es gehört einfach auch hinaus in die Praxis getragen, genau.
Das ist eine super abschließende Botschaft. Ciao.
Tschüss. Baba.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.